You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio. In der Ausgabe für diese Woche haben wir uns einiges vorgenommen. Wir beschäftigen uns mit einer Broschüre, die NSU-Zusammenhänge in Sachsen dokumentiert, und wir werfen einen Blick auf das sogenannte NSU-Tribunal. Wir unterziehen die neueste Aktion der identitären Bewegung einer Analyse und befassen uns mit einer Reihe von Mordfällen in Frankreich. Und zuletzt fragen wir uns, was könnte das sein? Die Generation der Unregierbaren. Wieder mal viel vor in den Antifa-News, also los geht's.
Mit der NSU-Mordserie zu Beginn dieses Jahrhunderts beschäftigt sich schon seit 2013 der NSU-Prozess in München. Während der Berichterstattung über diesen schon lange andauernden Prozess hat vor allem die Hauptangeklagte Beate Zschäpe viel Beachtung erfahren. Und auch sonst werden in dem Prozess zum NSU-Komplex nur einige strafrechtlich relevante Aspekte aufgegriffen. Eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Unterstützernetzwerk des NSU ist im Münchner Prozess nicht zu erwarten. Einen expliziten Blick auf das Unterstützernetzwerk des NSU in Sachsen wirft das Kulturbüro Sachsen, ein Verein, der sich unter anderem für demokratische Kultur engagiert, aber auch gegen Rechtsextremismus. Und der Kulturbüro Sachsen e.V. wird selbst auch immer darauf gestoßen, dass es in der Aufklärung zum NSU-Komplex viele Leerstellen gibt. Der Fachreferent des Vereins, Michael Nattke, erzählte uns diese Woche, was er am Montag im sächsischen NSU-Untersuchungsausschuss erlebt hat.
Geladen war der Referatsleiter des Verfassungsschutzes, der 1998 bis 2002, also zur Zeit des Untertauchens des Trios, also des Kerntrios und dem Start der Mordserie, Verfassungsschutzreferatsleiter war für den Bereich Rechtsextremismus. Und da ist zum Beispiel zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gekommen, dass ein V-Mann des Verfassungsschutzes in Sachsen sich 2000, also kurz vor Beginn der Mordserie, einen ganzen Koffer mit Schusswaffen und scharfer Munition besorgt hatte. Laut dem damaligen Referatsleiter des Verfassungsschutzes, der gestern verhört wurde im Untersuchungsausschuss, konnte dieser sich gestern nicht erinnern, ob der V-Mann jemals befragt wurde, wo er die Waffen her hatte. Der Koffer enthielt auch eine Cheska-Waffe, also die Mordwaffe der späteren NSU-Terroristen. Und ob hier der V-Mann Kontakte hatte zum NSU-Unterstützerumfeld und eventuell die Waffen aus gleichen Quellen stammen oder ähnliches, das ist bisher einfach völlig unklar.
Dieses Beispiel aus dem sächsischen Untersuchungsausschuss vom Montag zeigt exemplarisch, wie gravierend die Lücken in der Aufklärung zum NSU-Komplex tatsächlich immer noch sind, 6 Jahre nach dessen Enttarnung. Nattke macht uns auch anhand seiner Beobachtungen im Untersuchungsausschuss zu Beginn dieser Woche deutlich, wie es zu solch gravierenden Leerstellen kommen kann.
Weder das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen noch das LKA noch irgendeine andere Behörde haben ja bisher auf den Fall, der da gestern zum Beispiel publik wurde, jemals hingewiesen. Also der Sachverhalt existiert, wird allerdings nicht in die Öffentlichkeit gebracht. Gestern mussten eben die Oppositionsfraktionen da mühsam aus der Recherche von Aktenbergen diesen Fall sozusagen ins Licht ziehen. Und das sächsische Innenministerium, der Mitarbeiter, der da im NSU-Untersuchungsausschuss sitzt, der hat gestern auch versucht, diese Befragung dann zu unterbinden und wollte juristisch prüfen lassen, ob denn das überhaupt mit dem NSU zu tun hat, was da gerade Thema wird im Ausschuss. Das hat es. Das wurde dann vom Ausschuss festgestellt. Er hat dann angekündigt, dieser Mitarbeiter des Innenministeriums, dass ja bisher das Innenministerium Sachsen seiner Meinung nach sehr kooperativ mit diesem Ausschuss zusammengearbeitet hat. Aber wenn das so ist, dass man hier einfach irgendwas verwendet und dann rauskramt, dann muss er dieses nochmal überdenken, dieses Kooperative. Und das ist schon, denke ich, ein ziemlicher Affront, denn letztlich ist dieses Parlament ja dazu da, den Geheimdienst und die Regierung zu überwachen. Das ist verfassungsrechtlich so vorgesehen. Wenn sich dann die Regierung, also hier das Innenministerium, hinstellt und sagt, wir müssen jetzt aber nochmal überprüfen, wie gut wir mit Ihnen zusammenarbeiten. Also da sieht man halt, dass an vielen Stellen kein Aufklärungswille da ist.
Soweit erstmal Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen, einem Verein, der die Personen, die in Sachsen den NSU unterstützten, endlich identifiziert sehen möchte und möchte, dass deren Handlungen zur Unterstützung des NSU öffentlich gemacht werden. Dazu hat der Verein intensiv eine Recherche zu einer entsprechenden Broschüre angestrengt. unter den Teppich gekehrt, das Unterstützungsnetzwerk des NSU in Sachsen. So heißt die Broschüre. Wir fragten Natke, was die Broschüre zum Inhalt hat.
Dinge, die schon in Protokollen der unterschiedlichen Untersuchungsausschüsse irgendwo vermerkt sind, in Abschlussberichten von Untersuchungsausschüssen, insbesondere der Bundestagsuntersuchungsausschuss und der Thüringische, haben sehr gute Arbeit geleistet. Auch der Gerichtsprozess in München hat ja sehr, sehr viel zutage getragen. Und wir haben allerdings dieses viele Material, insgesamt ca. 12.000 Seiten, die wir bearbeitet haben, praktisch nochmal mit einer ganz bestimmten Brille untersucht, weil wir auch denken, dass praktisch dieses ganze Wissen, was zum Beispiel zum Unterstützungsnetzwerk des NSU in Sachsen da ist, das ist verstreut auf 12.000 Seiten oder dargestellt in Büchern, die 600 Seiten dick sind. Und wir wollten praktisch nochmal diese Dinge komprimiert und fokussiert darstellen. Das heißt, es gibt gar nicht so viel Neues, was bei uns stehen wird, aber sehr komprimiert und sehr gut lesbar auch für Menschen, die jetzt nicht 600 Seiten in die Hand nehmen.
Die Broschüre Unter den Teppich gekehrt vom Kulturbüro Sachsen e.V. beschäftigt sich infolge umfassender Recherchen also damit, das Unterstützernetzwerk des NSU an die Öffentlichkeit zu ziehen. Und in der Broschüre wird auch gut deutlich, inwiefern Personen des Unterstützernetzwerkes des NSU heute noch aktiv sind in rechten Netzwerken.
Also es gibt Personen, die behaupten heute, dass sie nicht mehr Teil der Szene sind. Allerdings ist klar, dass sie in der gleichen Region leben und wahrscheinlich das gleiche Freundesumfeld haben. Insofern würde ich den solchen angeblichen Ausstiegen dann immer sehr skeptisch gegenüberstehen. Nehmen wir zum Beispiel Mandy Struck, die hat die ersten Wohnungen an das damalige Trio vermittelt in Chemnitz, also die ersten Wohnungen, wo die Terroristen untertauchten, vermittelte eine ganze Reihe von Kontakten an Zschäpe Mundlos-Bönhardt, hat ihre Krankenkassenkarte an Beate Zschäpe weitergegeben und Mandy Struck lebte auch ab 2000 in Nürnberg. Es ist bis heute klar, wer war der Vorortkontakt des NSU in Nürnberg. Dort wurden ja 3 der 10 Morde durchgeführt. Und heute lebt Mandy Struck unbehelligt im Erzgebirge in Sachsen und behauptet, nur eine Mitläuferin gewesen zu sein, ist bisher auf keiner Anklagebank. Also das ist so ein Beispiel, wo natürlich irgendwie, ja, also es ist nicht immer klar, wie eng sind die heute noch in der Neonazi-Szene oder Neonazi-Strukturen, aber es wird an den Beispielen, die wir in der Broschüre aufrollen, denke ich, sichtbar, dass die Täter auf jeden Fall noch unter uns leben.
Diese und viele weitere Hintergrundinformationen sind in der neuen Broschüre Unter den Teppich gekehrt, das Unterstützungsnetzwerk des NSU in Sachsen enthalten. Ein anderer sehr maßgeblicher Beitrag zur Aufklärung des NSU-Komplexes ist natürlich das NSU-Tribunal in Köln, das bereits gestern gestartet ist und bis zum Sonntag läuft. Das Tribunal selbst ist aus dem bundesweiten Aktionsbündnis NSU-Komplex Auflösen und Einzelpersonen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, entstanden. Und dieses Tribunal soll ein Ort der gesellschaftlichen Anklage sein, wo struktureller Rassismus, der im NSU-Komplex besonders deutlich wird, herausgearbeitet und hinterfragt wird.
Den Betroffenen ist bisher in dieser gesamten Auseinandersetzung weder juristisch noch Zivilgesellschaft noch in den Untersuchungsausschüssen eine ausreichende Rolle zugesprochen worden. Also ihre Stimme war bisher nie die Stimme, die den Ton angegeben hat. Ich verspreche mir vom NSU-Tribunal in Köln, dass sich das ändert und dass die Betroffenen und ihre Perspektive auf die Morde, die passiert sind, auf die jahrelange Diskriminierung, die praktisch durch Polizei, Staat, Gesellschaft, Öffentlichkeit ihnen widerfahren ist, dass das in den Fokus gerückt wird und die lauteste Stimme wird in der Auseinandersetzung mit dem NSU.
Im NSU-Tribunal, das derzeit in Köln stattfindet, werden die Stimmen der Betroffenen und der Angehörigen der Opfer des NSU im Mittelpunkt stehen. Nähere Informationen zum Tribunal gibt's auch im Internet unter www.nsu-tribunal.de. Auf jeden Fall empfehle ich Ihnen aber auch morgen, spätestens dann ab 8 Uhr einzuschalten, Radio Korax einzuschalten. Wir übernehmen hier nämlich das Programm von Radio Lotte, die live in Köln beim NSU-Tribunal vor Ort sind und über die Hintergründe und das Programm des Tribunals berichten werden. Von 8 bis 13 Uhr, also morgen, Radio Korax einschalten, ist hier meine Empfehlung. Eine weitere Anregung gilt in der Broschüre Unter den Teppich gekehrt vom Kulturbüro Sachsen. Um diese Broschüre nämlich noch umfassend rechtlich zu prüfen und zu veröffentlichen, braucht der Verein, der die Broschüre erstellt hat, das Kulturbüro Sachsen, noch finanzielle Unterstützung. Sie können sich an der Veröffentlichung der Broschüre also beteiligen, und zwar mit einer Spende auf dem Portal startnext.com unter dem Stichwort unter den Teppich.
Immer wieder haben wir hier in den Antifa-News über die sogenannte Identitäre Bewegung berichtet, jene rechtsextreme Jugendorganisation, die in Frankreich, Österreich, Deutschland und in einigen anderen Ländern Ableger hat. Ihren Rassismus verpacken die Identitären als Ethnopluralismus, ihr stumpfes Ressentiment kommt in poppigen Medienproduktionen daher. Am vergangenen Wochenende haben die Identitären eine neue Aktionsform verkündet. Unter dem Titel Defend Europe wollen sie ihren Aktionsradius auf das Mittelmeer ausweiten. Was sie dort vorhaben? Eine Rettungsmission, sagen sie. Was das bedeutet? Sie wollen in See stechen und Schiffe stoppen, die in Seenot geratenen Flüchtlingen zu Hilfe kommen wollen. So verkündet es Martin Sellner.
Wir wollen das, was hier beginnt, an der Küste Europas, an der südlichsten Grenze unseres Kontinents, auch hier stoppen. Was die Linken können mit den ganzen blöden NGO-Schiffen, von der Regierung finanziert, von den Medien hofiert, das können wir auch mit eurer Unterstützung und durch unsere Gegenöffentlichkeit. Wir wollen uns diesen Schiffen im Stil von Greenpeace in den Weg stellen. Wir wollen eine große Mission ausrüsten, um vor den Küsten Europas zu kreuzen und dort das Handwerk dieser illegalen Schlepperschiffe und NGO-Schiffe zu legen.
Jene NGOs, die sich der Seenotrettung verschrieben haben, tun in den Augen der Identitären etwas anderes. Sie wollen, wie sie es sagen, illegale Einwanderer nach Europa bringen, um dort den großen Austausch, wie sie es sagen, voranzutreiben. Diese NGOs gehen nach Martin Sellner einer illegalen Tätigkeit nach und arbeiten Hand in Hand mit Schleppern. Nun kommt keine Ankündigung der Identitären ohne ein entsprechendes Werbevideo daher. Auf Video haben sie nach eigenen Angaben einen ersten Startschuss festgehalten. Vier Identitäre, die sich in einem Schlauchboot mit einem bengalischen Feuer und einer Fahne einem Motorschiff der Hilfsorganisation SOS Mediterranee nähern. Greenpeace für Faschos, möchte man meinen. Es lohnt sich aber, die Sachlage ein wenig zu ordnen. Was machen die Schiffe wie die Aquarius von SOS Mediterranee eigentlich auf dem Mittelmeer? Die Umstände sehen so aus. Allein in den Jahren 2010 bis 2014 sind mindestens 23.000 Menschen auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen. Das Mittelmeer ist zu einem Massengrab geworden, weil Europa alle Fluchtwege auf dem Land dicht gemacht hat, weil die Menschen aber trotzdem aus Bürgerkriegen und elenden Lebensumständen fliehen. Das Mittelmeer ist zu einem Massengrab geworden und trotzdem wurde die Rettungsaktion Mare Nostrum der italienischen Küstenwache im Herbst 2014 eingestellt. Die EU hatte sich geweigert, diese Rettungsaktion weiter finanziell zu unterstützen. Aus diesem Grund gibt es Schiffe wie die Aquarius der SOS Mediterranee. SOS Mediterranee ist eine Hilfsinitiative, die auf Rettungsrufe von Flüchtlingen reagiert, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind. SOS Mediterranee arbeitet mit der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zusammen und finanziert sich ausschließlich über private Spenden. Nach eigenen Angaben ist SOS Mediterranee seit Beginn ihrer Rettungsfahrten über 13.000 Menschen zur Hilfe gekommen. Was machen die Identitären nun Organisationen wie SOS Mediterranee zum Vorwurf, dass sie sich ihnen in den Weg stellen wollen? Sie machen ihnen zum Vorwurf, dass sie die in Seenot geratenen Flüchtlinge nach Europa bringen und fordern stattdessen, dass sie direkt nach Libyen zurückgebracht werden. Libyen, von wo aus gerade viele Flüchtlinge die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer beginnen. Sie werfen SOS Mediterranee und anderen Rettungsorganisationen vor, mit der Not von Geflüchteten zu kalkulieren, nur um den sogenannten großen Austausch voranzutreiben. Nun, die Not der Flüchtlinge ist Martin Sellner und Co. herzlich egal. Wie sonst kann man fordern, die Geflüchteten ausgerechnet nach Libyen zurückzubringen? Wie die Realität für Flüchtlinge in Libyen aussieht, das weiß eine Mitarbeiterin der UN-Migrationsorganisation IOM zu berichten.
The situation in Libya is very bad. You know what is the word that you hear the most when you do the interviews with the migrants in the detention centers? It's hell. This word comes always hell. The situation for them is is not stable. It's not stable for the Libyans themselves. The Libyan citizens are struggling every day. Lack of infrastructure, lack of health facilities, continuous clashes every day between different militia. Libya has so far three governments. None of them is able to sit on the same table and to reach common agreements. The migrants and refugees, most of them, they are placed in detention centers with horrible conditions. They are seeing atrocities there. They only want to get out, either to go back to their countries or take the boat again and flee to Europe. The situation in Libya is very dangerous for Libyans, for migrants, for refugees. Unfortunately, it's so far it's not going any better. It still needs time to stabilize. So it's very risky and very dangerous for migrants and refugees to stay there because of it's a lawless state. There is no application of the law there. You cannot have protection. You cannot enjoy rights. You cannot say this. The law will protect me or the international law will protect me because Libya unfortunately is a failed state. It's lawless. So yes, it's very risky. And there are many militias and there are many networks of human trafficking and smugglers who unfortunately profit from this situation to make money out of the migrants and refugees. So it's a vicious circle.
Seit dem Sturz Gaddafis im Jahr 2011 ist Libyen ein Failed State. Es ist ein Land, das zerrüttet ist von militärischen Auseinandersetzungen zwischen diversen Milizen. Es ist ein Land, in dem Flüchtlinge in Privatgefängnisse gesperrt werden, in denen Hunger, Folter und Totschlag herrschen. Es ist ausgerechnet die libysche Küstenwache, die nun von der EU finanziell und logistisch unterstützt wird, während Gelder für offizielle Seenotrettungsprogramme zurückgefahren werden. Seit einiger Zeit ist im Gespräch mit Libyen ein Abkommen anzustreben, das dem Flüchtlingsdeal mit der Türkei gleichen soll. All das reicht den Identitären nicht. Sie wollen, dass kein Flüchtling mehr die libysche Küste verlassen können soll. Fragt sich, wie man dazu kommt, solche Forderungen zu stellen. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte so lauten: Wer in der westlichen Gesellschaft lebt, der muss all jenes Leid verdrängen, das mit der westlichen Außen- und Handelspolitik verbunden ist. Wer nicht im Alltag irre werden will, der muss das globale Leid verdrängen, das mit dem Kapitalismus überhaupt verbunden ist. Jeder, der den Verstand einigermaßen behalten will, muss das Ausmaß dieses Elends zumindest phasenweise vergessen. Eine solche Verdrängungsleistung ist aber nicht ohne weiteres zu haben. Sie setzt extrem abgestumpfte Subjekte voraus. Während gutes Benehmen und die relative Gewaltfreiheit zum Bestandteil jeder westlichen Erziehung gehören, muss man jede Empfänglichkeit für das Leid der Verdammten dieser Erde in sich abtöten. Ein Widerspruch. Martin Sellner weiß rührig von der Vorliebe für süße Kätzchen und Hündchen seiner neurechten Kameraden Lawrence Southern zu berichten, während er fordert, Menschen in die libysche Hölle zurückzuschicken. Die Identitären und Co. lösen diesen Widerspruch, indem sie das Erheben über das Leid der Ausgeschlossenen zur Lustquelle machen. Während dem Normalbürger das Leid der anderen schlichtweg egal ist, ziehen sie Genugtuung aus dem Umstand, dass sie durch den Zufall der Geburt auf der Seite der im globalen Maßstab Privilegierten stehen. Sie binden ihre eigene Subjektivität an die Macht des Ausschlusses und fordern diesen Ausschluss noch über das Maß der ohnehin herrschenden Grausamkeit ein. Fuck them, fuck their identities. Und apropos Identitäre, in Frankreich werden da gerade übrigens noch ganz andere Verwicklungen deutlich.
Wir wollen uns nun mit einem jetzt neu aufrollenden Todesfall in der französischen Großstadt Lille beschäftigen. Dieser scheint nämlich eine ganze Reihe von Todesfällen in Lille in einem ganz neuen Licht erscheinen zu lassen. In der Nacht vom 11. auf den 12. November 2011 war der 42-jährige Punkrock-Sänger Hervé Ribacek nach einem Konzert auf seinem Heimweg verschwunden. Wenige Tage später wurde er dann tot im Kanal in Lille gefunden. Die Polizei ging damals von einem Suizid aus und legte den Fall auch sehr schnell wieder zu den Akten. Dies sorgte für große Empörung bei der Familie von Ribacek und auch in linken Kreisen. Hervé Ribacek war dabei nicht der Einzige, der in diesem Kanal in Lille gefunden wurde. Jetzt nach fast 6 Jahren wird der Todesfall von Ribacek wieder neu aufgerollt, denn es gibt neue Erkenntnisse. Ribacek sei schwer verprügelt worden sein und dann ins Wasser des Kanals in Lille hineingeworfen worden. Durch die neuen Ermittlungen kam nun die Vermutung auf, dass es sich bei dem Todesfall um einen Mord von Rechtsextremen handeln könnte. Daraufhin wurden im April in Frankreich 3 Rechtsextreme wegen der Tat in Untersuchungshaft genommen. Es scheint nahe Verbindungen zwischen den 3 festgenommenen Neonazis und der identitären Bewegung in Lille zu geben. Diese politischen Verbindungen sind wichtig, weil sie die Trennlinien der rechtsextremen Lager in Frankreich in Luft auflösen und zeigen, dass es eben nicht, wie so oft in der Öffentlichkeit behauptet, nach innen abgeschlossene Gruppen sind. Einer der 3 Neonazis, die jetzt in Untersuchungshaft sind, ist bekannt. Er heißt Johann Müth. Und er ist ein militanter Neonazi.
Müth ist ein Mitglied von Troisième Voie, also Dritter Weg. Da taucht nun aber die Verbindung zum identitären Milieu auf. Also in der Regionalpresse zuerst berichtete die regionale Tageszeitung La Voix du Nord, die Stimme des Nordens, also eine Regionalzeitung aus Lille darüber, am 3. Mai. Und die sprach von Festnahmen im identitären Milieu. Die Troisième Voie, also Dritter Weg, ist nun nicht unbedingt eine Gruppe der identitären Bewegung, sondern eine primitive Stiefel-Nazi-Gruppe. Aber diese Gruppierung traf sich in den Räumen des sogenannten flämischen Hauses oder Flams Huis in Lille, und das ist der Treffpunkt der identitären Bewegung. Das ist ein Haus, das durch die identitäre Bewegung aufgebaut wurde. Und diese Stiefel-Nazis treffen sich innerhalb dieses Gebäudes. Also inzwischen verfügt die identitäre Bewegung Lille auch über ein Veranstaltungslokal, das de facto seit Herbst 2016 die Nachfolge dieses flämischen Hauses angetroffen hat. Dieses Veranstaltungslokal heißt La Citadelle, die Zitadelle. Es gab das ganze Jahr 2016 Demonstrationen dagegen, gegen dessen Eröffnung. Es gab eine Petition mit Zehntausenden von Unterschriften, 60, 70, 80.000 Unterschriften gegen die Eröffnung und 2.000, 3.000 dafür. Also bei der Gegenpetition, aber es wurde eröffnet, und auch da treffen sich Stiefel-Nazis ebenso wie die Leute aus der identitären Bewegung. Die beiden Gruppierungen, also sowohl die Stiefel-Nazis, Dritter Weg, als auch die Identitären, die etwas sozusagen öffentlichkeitswirksamer aufzutreten versuchen, die waren auch im Raum Lille, also in Nordfrankreich, in einer gemeinsamen Gruppierung zusammengeschlossen, die hieß Front Populaire Solidariste, also Solidaristische Volksfront. Solidarismus ist seit den 1970er Jahren ein gängiger Begriff in der französischen neofaschistischen Szene. Da gibt es also eine sehr enge Zusammenarbeit, die auch beleuchtet wird, auf die das Licht jetzt geworfen wird durch diesen Mordfall.
Im Kanal in Lille wurde nicht nur der Punkrock-Sänger Hervé Ribacek tot aufgefunden, sondern auch noch 4 weitere Todesopfer. Dabei handelte es sich entweder um junge Linke oder junge Homosexuelle. Die Polizei sprach damals dann auch von mysteriösen Todesfällen bzw. von Unfällen oder Suiziden. Dies ist jedoch durch die Häufigkeit, immer wieder im selben Kanal Todesopfer zu finden und vor allem auch durch die häusliche und zeitliche Nähe der jetzt neu aufgerollten Verhandlungen zumindest sehr fragwürdig. Es könnte wahrscheinlich sein, dass die Fälle in Lille eine Mordserie von Rechtsextremen sind, deren Hintergrund nun auch nach diesen Jahren ins Licht gerückt wird. Auch ist es nicht das erste Mal, dass nach einem Todesfall durch spätere Ermittlungen ein faschistisches Motiv erkannt wurde und Neonazis verurteilt wurden. Der Journalist und Rechtsanwalt Bernhard Schmid erzählt von diesem Fall, bei dem ein faschistischer Mord nachträglich aufgedeckt worden konnte.
Ich erinnere mich an den 3. Februar dieses Jahres. Da stand in der Regionalzeitung West France in Westfrankreich ein Artikel über ein Strafurteil, das am Vortag, also am 2. Februar fiel, betreffend den Mord an einem 27-Jährigen, der 2009, also Jahre zuvor, in Rennes in einer Bar stattgefunden hatte. Und da tauchten in dem Artikel Hinweise auf, dass die Täter, es waren 3, die wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags oder wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung mit Todesfolge zu 4 und 5 Jahren Haft verurteilt wurden. Und da tauchten eben Hinweise auf in dem Artikel, dass die Naziskins zumindest gewesen waren und dass auch der Hitlergruß während des Abends, an dem der Totschlag oder die gemeinschaftlich begangene Körperverletzung mit Todesfolge erfolgte, dass da der Hitlergruß gezeigt worden war. Ich war an demselben Abend auf Vortrag in Rennes, also es ging um ein juristisches Thema, aber ich bin nebenberuflich Journalist, aber ich bin hauptberuflich Anwalt. Und ich war sozusagen bei der autonomen und antifaschistischen Szene in Rennes und ich fragte die Leute, was ist denn da los? Und die sagten mir, wir hatten keine Ahnung. Leute, die im antifaschistischen Milieu aktiv sind, da wussten überhaupt nicht, dass dieser Todesfall, den wir mitbekommen hatten, einen faschistischen Hintergrund hatte. Das kam Jahre später, über die bürgerliche Presse heraus. Und das wusste niemand von Leuten, die normalerweise das rechtsextreme Milieu aus der Nähe kennen und dazu arbeiten. Das kam also durch den Prozess 6 Jahre nach dem Todesfall heraus. 7 Jahre fast. Insofern gibt es Hinweise, dass es eben auch in diesem Fall möglicherweise nicht nur ein, sondern eine ganze Serie von gewaltsamen Todesfällen gibt. Morden, Totschlagen oder Körperverletzung mit Todesfolge, die einen faschistischen Hintergrund haben.
Wenn man sich die Akteure, Gruppen und Strukturen der Rechtsextremen in Lille genauer anschaut, kommt man an den 2 Veranstaltungslokalen der Rechtsextremen nicht vorbei. Zum einen das vorhin von Bernhard Schmid genannte Flämische Haus und die Zitadelle. Man kann die Vernetzung zwischen den einzelnen rechtsextremen Gruppen in Lille bis jetzt nur grob zeichnen. Was man jedoch sagen kann, ist, dass in Verbindung mit den 2 Häusern in Lille einige Anbindungen an andere politische Akteure in Frankreich zu finden sind. Bernhard Schmid geht auf diese Anbindung, die es gibt, näher drauf ein.
Das eine ist der Kader, der hauptsächlich dieses Veranstaltungslokal betreibt, der Betreiber der Bar La Citadelle ist ein 33-Jähriger namens Aurélien Verhassel, also ist ein flämischer Name. Verhassel, also Verhassel geschrieben auf Deutsch, ist auch in Deutschland bekannt. Er wurde in Deutschland zu 80 Tagessätzen Geldstrafe wegen Sprengstoffbesitzes und Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen verurteilt. Er behauptet, es habe sich um eine filmähnliche Nachstellung einer Zweite Weltkriegsszene gehandelt und er war aktiv am Wahlkampf des Front National im Frühjahr 2017 beteiligt. Er war also auch unter anderem bei einer Großveranstaltung von Marine Le Pen und hat einer Regionalverordneten des Front National im Wahlkampf unter die Arme gegriffen im März 2017. Und dann gibt es noch eine andere Anbindung, nämlich der Gründer des Flämischen Hauses, also das Veranstaltungsort, wo sich die Stiefel-Nazi-Szene und die Identitäre Bewegung beide trafen. Der Gründer heißt Claude Hermant, also Hermant geschrieben, H-E-R-M-A-N-T. Dieser Hermant sitzt in Untersuchungshaft wegen Waffenhandels. Er wird unter anderem beschuldigt, aber dazu gibt es bislang keine Beweise. Er wurde 2 dazu vernommen, im Dezember 2015 und im April 2017. Er wurde dazu vernommen, dass er möglicherweise die Tatwaffen oder einen Teil der Tatwaffen für die dschihadistischen Attentäter vom Januar 2015 geliefert hat. Also die dschihadistischen Attentäter, die Redaktion der Zeitung Charlie Hebdo und einen koscheren Supermarkt an der Porte de Vincennes in Paris angriffen. Dieser Claude Hermant ist aber auch laut der Regionalpresse ein Polizeispitzel bzw. Informant der Gendarmerie. Das ist eine Abteilung der Polizei, die aber nicht dem Innen-, sondern dem Verteidigungsministerium untersteht. Er war Informant der Gendarmerie und der Zollfahndung. Und es gibt Hinweise, etwa der Online-Zeitung Mediapart, dass er Waffenhandel mit Kriegswaffen aus der Slowakei in Richtung Frankreich im Auftrag von Behörden, also Polizeibehörden, als Informant betrieben hat. Aber er war eben der Gründer dieses Flämischen Hauses, das heißt dieses Veranstaltungsorts. Er war tief in die örtliche faschistische Szene mit ihren verschiedenen Ausprägungen verwickelt und er war mutmaßlich in der Vergangenheit auch zeitweise beim Ordnerdienst des Front National aktiv, aber er hat eben auch eine Anbindung in Teile der Sicherheitsapparate. Das könnte ein möglicher Aspekt sein, der vielleicht damit zusammenhängt, dass bislang leider bestimmte polizeiliche Ermittler leider nichts herausfinden konnten zu den so mysteriösen Todesfällen und deswegen leider von Unfall oder Selbstmord ausgehen mussten.
Bei den Regionalparlamentswahlen in Frankreich von vor 1,5 Jahren wählten 51% der Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen die rechtsextreme Partei Front National. Das zeichnet zumindest ein Bild davon ab, wie das Meinungsklima in Teilen innerhalb der Polizei in Frankreich aussieht und erklärt auch, dass es ein geringes Aufklärungsinteresse bei solchen Hintergründen wie in Lille in Teilen der Polizei gibt. In der Vergangenheit gab es schon Fälle, die eine Nähe zwischen einzelnen Polizisten und Rechtsextremen aufzeigen. Zum Beispiel gegen Ende des letzten Jahrzehnts wurden mehrere Demonstranten, die sich bei den Protesten gegen das Flämische Haus der Identitären beteiligten, einer Personenkontrolle durch die Polizei unterzogen. Eben diese personellen Daten, die die Polizei zum damaligen Zeitpunkt aufnahm, wurden an Faschisten weitergegeben. Denn knapp einen Monat später tauchten diese Daten in einem Video im Internet vom Flämischen Haus auf. Dieses Beispiel zeigt eben auf, dass es eine direkte Datenweitergabe zwischen einigen Polizisten und Rechtsextremen gab, die auch heute noch existieren könnte. Es bleibt zu hoffen, dass durch die jetzt erkannten neuen Ergebnisse im Fall von Hervé Ribacek dazu beitragen, dass durch eine genauere Recherche der Todesfälle in Lille, diese aufgeklärt werden. Außerdem zeigt es, wie gefährlich auch die rechtsextremen Gruppen wie der Dritte Weg und die Identitäre Bewegung sowie auch die Partei Front National und andere rechtsextremen Gruppen sind. Diese Vorfälle zeigen auch wieder, wie wichtig antifaschistische Arbeit und die Arbeit von Journalisten ist, um solche Zusammenhänge aufzudecken. Die Polizei in Lille hat versagt, denn es ist bis jetzt noch nicht klar, wie der Hintergrund der Ereignisse in Lille aussieht und welche gefährlichen Strukturen es dort gibt, die anscheinend ohne Angst vor Konsequenzen morden konnten. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was noch in naher Zukunft in Lille berichtet wird.
Sowohl die Neonazis als auch die neue Rechte orientieren sich immer wieder an der Entwicklung der rechten Bewegungen in Frankreich. Dass es sowohl hier als auch da Neonazi-Gruppen gibt, die sich der Dritte Weg nennen, dass deutsche, österreichische und französische Identitäre eng zusammenarbeiten, das sind nur zwei Beispiele. Wenn die Rechte nach Frankreich blickt, warum sollten wir das nicht auch tun? Vor zwei Wochen hatten wir in den Antifa-News zurückgeblickt auf den 1. Mai und welche Proteste an diesem Tag in verschiedenen Weltstädten stattgefunden haben. Und so haben wir auch nach Paris geblickt, wo es zum Teil heftige Kämpfe zwischen dem anarchistisch geprägten schwarzen Block und der Polizei gegeben hat. Wenn man sich solche Ereignisse anschaut, muss man sich ihren Kontext vergegenwärtigen. Die Intensität der Auseinandersetzungen in Frankreich hat schon in den letzten zwei Jahren enorm zugenommen. Dazu gehören die Kämpfe gegen die Arbeitsmarktreform in Frankreich, der auf Dauer gestellte Ausnahmezustand und eine Zunahme von Polizeigewalt, vor allem gegen die Bevölkerung der Banlieues, aber auch gegen linke Aktivisten.
Avec le contexte électoral et la démocratie que...
Man muss die Präsidentschaft zwar in die Überlegung einbeziehen, um den Umstand, dass die Demokratie in diesem Land auseinanderfällt. Die Gewalt nimmt auf allen Seiten zu. Die Leute haben die Schnauze voll. Sie werden nicht gehört.
Eine kurze Videodokumentation des Vice Magazins zeigt auszugsweise die Proteste und Auseinandersetzungen, die am 1. Mai in Paris stattgefunden haben. Diese Dokumentation lässt auch jene Jugendlichen zu Wort kommen, die sich am anarchistisch-antifaschistischen Block der Mayday-Demo beteiligt haben, der später mit der Polizei zusammengestoßen ist. Vielleicht lohnt es sich, genau diesen Jugendlichen zuzuhören. Sie sehen sich in eine politische Konstellation gestellt, die sich zurzeit überall in Europa und auf der Welt ähnlich darstellt. Auf der einen Seite eine herrschende neoliberale Politik, die die Krisenverwaltung zur Herrschaftstechnik macht, und auf der anderen Seite überall erstarkende autoritäre rechte Bewegungen. Dieses Dilemma drückt sich wie in den Niederlanden, in den USA, in Österreich, auch in Frankreich aus in der scheinbaren Opposition zweier Präsidentschaftskandidaten. Die Alternative zwischen liberalem Weiter-so und rechter Verschärfung.
Well, it's part of how the media made it happen to have someone as like Macron.
Ich denke, es ist ein Teil der Berichterstattung, der es so aussehen ließ, als ob Macron der größte Kandidat der sogenannten Linken wäre. Ich denke, er ist verdammt nochmal ein Rechter. Für mich macht er keinen großen Unterschied zu Le Pen. Ich meine, er ist es gewesen, der die Arbeitsmarktreform gemacht. Ich meine, er ist es gewesen, der so viele Cops geschickt hat, als die Leute gegen die Arbeitsmarktreform gekämpft haben.
Auf den Protesten am 1. Mai in Frankreich war in diesem Jahr vor allem ein Stichwort zu vernehmen. Das Stichwort von der Generation Ungovernable. Eine Generation von politischen Aktivisten, die sich der vermeintlichen Alternative zwischen der technokratischen und der rechtspopulistischen Option verweigern. Und das heißt auch, die sich der Wahl verweigern.
The fact that you go to vote means you legitimate the fact that you're governed.
Der Fakt, dass du wählen gehst, legitimiert den Fakt, dass du regiert wirst. Und unregierbar bedeutet, dass wir nicht von ihnen beherrscht werden wollen. Das politische System ist definitiv am Verrotten. Und jedes Mal, wenn wir versucht haben, etwas innerhalb des herrschenden Rahmens zu verändern, das hat nicht funktioniert. Also müssen wir vielleicht etwas anderes versuchen.
Ich denke, dass die Leute nicht realisieren, dass der Danger, der kommt.
Die Leute unterschätzen die Gefahren, die uns bevorstehen. Sowohl wenn es Le Pen wird, als auch wenn es Macron wird. Beide Möglichkeiten sind gefährlich. In je verschiedener Weise. Wir sind der Anfang von etwas wirklich Gefährlichem.
Die beste Option wäre eine Revolution. Aber sind die Leute bereit für eine Revolution? Nein. Wir müssen realistisch darüber sein, was in der Gesellschaft los ist.
Unabhängig davon, was am 1. Mai in Paris als realistisch galt oder nicht, Macron hat die Wahl gewonnen, Le Pen hat keinen Sieg davon getragen. Damit sind die Gefahren der jetzigen politischen Gemengelage aber keineswegs gebannt. Auch für die Generation Ungovernable ist die Erwartung der Zukunft mit Angst verbunden.
Bien sûr que j'ai peur, on a tous peur. Mais la peur n'évite pas le danger. Alors, soit je reste chez moi et je regarde le monde s'écrouler, soit j'agis et je rejoins mes camarades. J'ai choisi. Tout ça, ça a fait un climat de frustration intense et d'indignation.
Natürlich habe ich Angst. Wir alle haben Angst. Aber Angst beschützt uns nicht vor Gefahr. Also bleibe ich entweder zu Hause und schaue zu, wie die Welt zusammenbricht, oder ich mache etwas und werde zusammen mit meinen Freunden eine Kraft. Und das ist es, wofür ich mich entschieden habe. All das hier erzeugt ein Klima von einer heftigen Frustration und Empörung. Und mit der Gewalt, die sie immer wieder anwenden, insbesondere auch gegen junge Leute, damit schaffen sie eine Generation von Revolutionären. Und ich weiß nicht, ob sie sich dessen bewusst sind. Aber das passiert nach einer Weile. Wenn du die ganze Zeit geschlagen wirst, wenn du das Gefühl hast, erstickt zu werden und nicht gehört zu werden. Du kannst die Jugend nicht stillhalten. Eines Tages wird es in dein Gesicht explodieren.
Angesichts des jetzigen Dilemmas ist die Generation Ungovernable vielleicht eine Art Hoffnungsschimmer. Der Generation Identitär ist sie allemal vorzuziehen. Wie sich die Gemengelage weiterentwickelt, das hängt auch davon ab, wie wir uns in ihr und zu ihr verhalten. Vielleicht können die freien Radios und andere nicht kommerzielle Kommunikationsformen eine Rolle darin spielen. Äußerungen der Generation Ungovernable sind dabei nicht einfach wiederzugeben oder zu verstärken, sie verlangen nach einer Diskussion. Sie wollen vertieft werden, wo sie naiv sind, sie erfordern eine klare Kritik, wenn sie verkehrte Tendenzen in sich bergen. Das Postulat der Unregierbarkeit ist aber sicher nicht der verkehrteste Ansatz. Und damit verabschieden wir uns aus den Antifa-News. Bis nächste Woche.